Ja, das ist ein ganz besonderes Erlebnis, Sie zu treffen. Schon vorher war das schön, manche Bekannte zu sehen. Für uns ist das immer wunderbar, die vielen geistlichen Zentren im badischen Raum zu sehen. Mein Großvater, Dr. Wilhelm Busch, hat ja hier seinen Stiefvater im Harthaus gehabt. Und ich habe mich gefreut, wie ein, wie sagt man da, Enkelschwiegersohn wieder mit Kindern dort in der Hartstiftung arbeiten, wie dann die geistlichen Linien weiterlaufen. Und so ist es schön, wohin Katharina Neudeck das gespielt hat, welch ein Freund ist unser Jesus. Noch viel toller, er ist unser Bruder. Und das verbindet uns, Jesus, unser Bruder. Und wir stehen in diesem Amt, dieses herrliche Evangelium weiterzusagen. Und ich lese aus 2. Korinther 4, die Verse 1 bis 6. Darum, weil wir dieses Amt haben. Das ist ein Amt, das muss man ausfüllen, das ist nichts ins Belieben gestellt. Das Zeugnis von Jesus nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Es sind ja ganz viele geistlich müde. Das ist auch schon beobachtet. Und das ist wichtig, dass wir wieder lebendig werden. Sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit, wir gehen nicht mit Tricks um, mit List. Wir fälschen auch nicht Gottes Wort, wir passen es auch nicht an irgendwelche Zeitmeinungen, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Das ist so wichtig. Das Evangelium zielt nicht auf den Kopf, sondern aufs Herz, aufs Gewissen. Da muss es treffen. Muss im Kopf auch noch dabei sein, aber das Entscheidende ist Gewissen. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Das ist so schlimm, dass die Sünde uns blind macht und taub macht, um das Evangelium überhaupt vernehmen zu können. Das ist halt die Not. Viele Menschen können es gar nicht mehr vernehmen, weil der Sinn verblendet ist. Von der Herrlichkeit von Christus können sie nichts mehr merken, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte, um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi, dass Menschen durch uns die Herrlichkeit Gottes in Jesus erkennen können. In der Apostelgeschichte wird uns von einer wunderbaren Erweckung erzählt, ganz am Anfang in Samaria. Und da war ein Diakon, Philippus, und das Wort Gottes lief und es gab auf einmal ein großes Aufsehen in dem ganzen Gebiet, weil ein ganz prominenter Mann ein Jesus-Jünger wurde. Das war Simon der Zauberer, also ein Mann, der mit okkulten Dingen hantierte. Aber das Aufsehen war deshalb so groß, und das steht in der Apostelgeschichte so schön, dieser Simon hat viele Menschen in seinen Bann gezogen, weil er vorgab, er sei Großes. Ist ja bis heute so. Das ist der Trick, warum viele Menschen Aufmerksamkeit erzielen. Die sagen, wir sind die Stars, wir sind die Helden, wir sind die Großen. Zieht sich durch die ganze Menschheit durch. Da waren die römischen Kaiser, da waren die Philosophen, und alle waren schwache Menschen, sündige Menschen, verlorene Menschen, ohne Jesus. Es ist heute eine ganz große Gefahr, dass wir wieder diesem Weg des Heidentums verfallen. Was ist denn das Heidentum? Das Heidentum lebt davon, dass gewisse Menschen über die Gabe verfügen, andere in ihren Bann zu ziehen und vorzugeben, sie seien etwas ganz Besonderes. Für uns Christen ist das in diesen Tagen eine ganz besondere Versuchung. Wenn wir diesen Weg gehen, ziehen wir in die Gemeinde Gottes ganz viel Heidnisches herein. Menschenbewunderung, Menschenverherrlichung, Anbetung von großen Leuten, das ist nicht die Art Jesu gewesen. Jesus ging den geringen Weg, den Weg des Kreuzes, und hat ihn für seine Gemeinde wieder gewiesen. Aber vielleicht ist hier und da uns manchmal das eine Versuchung. Wir leiden ja darunter, warum an vielen Orten die Sache des Reiches Gottes so kümmerlich dasteht. Und dann wollten wir gern, dass ein Wesen aufpoppen und sagt, da muss man doch ein bisschen toller machen, dass die Welt aufmerksam wird. Und dann, man liest ja heute dauernd so Sprüche, wo auch Christen dieser Versuchung verfallen. Wir sind eine tolle Gemeinde, wir sind grandios und guck, wir machen euch was vor. Das ist kein Weg, um aus der Schwindsucht rauszukommen, die wir in vielen Orten haben. Die Gemeinde Jesu ist oft schwach. Ich bin so froh, dass der Apostel Paulus ganz offen das gesagt hat, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen. Das haben die Korinther damals nicht leicht geschluckt. Doch, wir sind doch tolle Leute. Nein, nein, nicht viel Edle, nicht viel Weise sind berufen, sondern was schwach ist vor der Welt, das hat Gott berufen. Und das ist bei uns in unseren Gemeinschaften ja so üblich, dass wir uns ganz nüchtern dieser Armut stellen. Wir sind schwache Leute, wir sind notvolle Leute, wir tragen unsere Lasten mit uns und werden mit viel auch nicht fertig. Aber unsere Freude ist, dass unser Herr regiert und dass der Herr die Sache seines Reiches führt. Und darum wissen wir, er baut sein Reich auch in diesen Tagen. Und er braucht dazu keine heidnischen Tricks, dass man vorgibt, man sei was Besonderes, um Menschen in den Bann zu ziehen. So wie macht denn das Gott? So wie er es immer getan hat, allein durch sein Wort. Wie? Gar nichts für die Augen, nichts für die Augen. Nichts Spektakuläres. Nur durch sein Wort. Das Samenkorn wird ausgesät, so wie ihr es tut in euren Gemeinschaften. Das Wort wird ausgesät, aber dieses Samenkorn hat die Verheißung des lebendigen Gottes, dass es vielfältig Frucht bringt, obwohl es gar nicht sichtbar ist. Es wächst in aller Stille heran und reift. Und dann sind wir vielleicht schon tot und dann kommt die hundertfältige Frucht. Ist das nicht grandios? Etwas Wunderbares, wie der Herr sein Reich baut, auch in unseren Tagen. Und der Paulus hatte Mut, gerade im Korintherbrief, das noch einmal zu vertreten und zu sagen, dass er sich nicht den Weisen und Klugen in der Welt anpasst und jetzt so hochtrabend daherkommt, sondern sagt, ich geniere mich nicht, meine Botschaft auf den gekreuzigten Jesus zu konzentrieren. Obwohl ich weiß, das ärgert die einen, und den anderen ist es ein Blödsinn und die lachen drüber. Aber wir erkennen doch diese schlichte Botschaft vom gekreuzigten Jesus. Das ist die Siegesbotschaft, da ist die Kraft drin. Das erleben wir, dass die alles schafft und alles wirkt und alles kann. Jetzt muss ich zunächst einmal davon reden, das ist mir heute Morgen wichtig, wir können geistlich wachsen, durch Misserfolg. Das ist auch das, was uns heute Mittag noch einmal beschäftigt. Geistlich wachsen durch Misserfolg. Denn der Herr führt uns durch vielerlei Tiefen in unserem Leben. Durch mancherlei Leiden und durch mancherlei Enttäuschungen. Aber genau dort erfahren wir die Nähe unseres Herrn. Jetzt muss ich Ihnen kurz erzählen, was damals in Korinth passierte. Paulus hat eine Gemeinde gegründet. Wir wissen ja noch, wie sie entstanden ist, wie die ersten Christen sie versammelt haben. Und dann kamen Irrlehrer in die Gemeinde hinein. Und die haben gesagt, der Paulus ist doch ein mickriger Apostel. Guck mal, wie der aussieht. Und dann ist er krank. Wenn das ein vollmächtiger Gottesbote wäre, dann hätte ihn Gott schon lang gesund gemacht. Und er stellt auch überhaupt nichts dar. Offenbar muss die Erscheinung des Paulus von den Krankheiten gezeichnet eine sehr äußerlich nicht imponierende Gestalt gewesen sein. Und diese Irrlehrer, das waren Strahlemänner. Das waren so Pomadejünglinge und das leuchtete alles und die Leute sind begeistert abgefahren. Wie sagt man heute? Eine Schau. Das war ganz super. Und Paulus hat gesagt, das ist nicht der Weg Gottes. Die große Schau, das ist nicht der Weg Gottes. Und dann sagt er ganz offen, ich geniere mich nicht an meiner Schwachheit. Denn an meiner Schwachheit kommt umso mehr die Kraft Gottes zum Vorschein. Und da lerne ich immer mehr, dass alles allein auf Jesus ankommt, nicht auf mich. Und darum sagt er all die Worte, wir predigen nicht uns selbst, wir machen nicht viel Worte über unser Leben, das ist gar nicht das Wichtige, sondern selbst Feindschaft, Misserfolg, Gefangenschaft, körperliche Krankheiten und Schwäche, das ist gar nicht schlimm, sondern Jesus muss doch wirken in uns. In schwachen Werkzeugen macht er das. Ich habe das überschrieben heute, das Geheimnis unserer Vollmacht. Das Geheimnis unserer Vollmacht ist gar nichts Äußerliches, was wir brauchen. Weder das Pathos in der Stimme noch irgendwelche äußeren Erlebnisse oder irgendetwas Anziehendes, sondern das Geheimnis, dass Jesus durch sein Evangelium, durch sein Wort, durch schwache Werkzeuge wirkt. Paulus sagt das dann sehr heftig in diesem Brief. Und er sagt, diese Strahlemänner, die da kommen, die immer von ihren Wundern erzählen und das, was sie alles können und was sie alles machen, das sind letztlich Diener Satans. Weil sie verweigern der Gnade Gottes den Durchbruch. Und die Gnade Gottes kann doch erst Raum haben in unserem Leben, wo wir nichts mehr aus uns machen, sondern wo der Herr alles ist. Schwache und unvollkommene Boten, wie du und ich, müde Leute, die vertrauen, dass Jesus, der mächtige Herr, durch sein Wort etwas wirkt. Vor 100 Jahren lebte in Bayern der biblisch geprägte, wunderbare Jesuszeuge Hermann Betzel. Und es ist immer wieder schön, von seinen Worten zu lesen. Und er sagt ein ganz hartes Wort. Und das möchte ich Ihnen hier weitergeben. Solange man jung und kräftig ist, flink und flott, gewandt und geschickt, liegt die Versuchung nahe, dass man sich des Schatzes rühmt. Seine Gaben, seine Kenntnisse als das Maßgebende hervorhebt und dass man das Gefäß lieber hat als den Schatz und die Außenhülle mehr sucht als das, was sie birgt. Die Gefahr droht dem Predigeramt, dem geistlichen Amt, dass es um der Außenseite willen, um der Beredsamkeit willen gesucht wird, während es nicht um der unvergänglichen Güter willen begehrt ist. Das erscheint so groß, dass wir Diener des Wortes bitten müssen, lass das Gefäß in Unehre und Schwachheit kommen, dass nur nicht der heilige Inhalt verkannt und das gebrechliche Gefäß überschätzt wird. Und dann fährt er fort, und wenn dich jemand um deiner äußeren Gaben willen lieb hätte, du predigst so toll, so glaube mir, er ist dein Todfeind. Wenn jemand dich aufsucht um deiner äußeren Vorzüge willen, deiner Gewandtheit, deiner Liebenswürdigkeit, deiner Feindheit willen, glaube mir, der will dich berauschen und betören und will das Gefäß höher achten als den Inhalt. Das Gefäß aber zerbricht und wehe ihm, wenn der Inhalt verflüchtigt ist. Und was ist denn der Inhalt? Dass wir das herrliche Evangelium von Jesus predigen. Das ist die einzige Vollmacht unseres Dienstes. Und weil wir uns ganz nur Jesus überlassen können, sagen, Herr Jesus, wir können nichts machen, aber du musst jetzt alles machen. Darum haben wir Vollmacht in unserem Dienst. Ich darf noch ein Wort hier lesen von Charles Haddon Spurgeon, das er seinen Predigerstudenten gesagt hat, Werkzeuge werden gebraucht, aber ihre Schwachheit soll dabei offenbar werden. Der Ruhm soll nicht zwischen dem Herrn und einem anderen geteilt werden. Gott gehört die Ehre, der alles wirkt. Das darf nicht geschmälert werden. Der Mensch muss erst von allem Eigenen entleert und dann mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Er soll auch fühlen, dass er ein dürres Blatt ist, das der Wind verweht. Dann aber soll er durch Gottes Geist gekräftigt werden, zur Ehrenmauer wider die Feinde der Wahrheit. Stolz abwenden von einem Diener Gottes ist schwer. Ich sage Ihnen das, weil ich gebetet habe, dass heute die Müden unter uns, die sagen, ich kann nicht mehr und ich sehe gar keinen Erfolg in meiner Arbeit, ganz neu erkennen. Jesus beruft dich und er gibt dir Vollmacht, indem er dich zum Zeugen seines Wortes bestellt. Und da braucht es gar nichts anderes dazu. Paulus sagt, ich brauche keine Tricks, ich muss mich nicht irgendwo anpassen, sondern dieses Wort ist so mächtig, dass es durchbricht. In unseren Tagen ist es so, dass wir ganz besonders leidenscheu sind. Das liegt daran, wir leben in einer Zeit des Wohlstands und das einzige Gebiet, das man nicht mit Geld richtig bestimmen kann, ist ja unser Feld der Krankheit, unser Leiden, die wir haben, die Altersbeschwerden und die Schmerzen. Und dann sehnen wir uns immer wieder, dass Jesus uns durch seine Herrlichkeit erleben lässt, indem er uns komfortables Leben gibt, Schmerzfreiheit, Wellness, Vergnügen, dass es uns gut geht, dass wir Spaß haben. Aber der Herr Jesus hat für seine Jünger einen Kreuzesweg vor. Und jetzt ist ganz merkwürdig, je mehr der äußere Mensch zerbricht, kommt am Mittag auch nochmal drauf, je mehr der äußere Mensch zerbricht und durchs Leiden geht, denken Sie jetzt an die verfolgte Gemeinde, hat sie nur noch einen Blick, aber Jesus ist da. Und in Jesus hat sie doch schon den Sieg, der die Welt überwindet. Ich sorge mich in diesen Tagen gar nicht um die verfolgte Gemeinde. Was wir hören aus allen Teilen, selbst da, wo sie mit dem Rücken zur Wand steht, wo über ihnen der Tod liegt, die Vernichtung. Die 21 ägyptischen, koptischen Christen, die in Libyen geköpft wurden, da haben ja dieses Video unsere koptischen Freunde in Ägypten ausgewertet. Und bevor das Beil ihren Kopf abgeschlagen hat, haben sie gerufen, Jesus, mein Heiland. Ob Sie das so wissen bis in die Todesstunde hinein. Ich bin in allem getragen und geliebt von meinem Herrn. Und das ist meine Vollmacht in meinem Dienst. Und das will ich den anderen Menschen um mich her verkündigen. Sonst sind wir viel zu sehr gefangen in all den irdischen Sorgen unseres Lebens. Und das kommt erst durch den Misserfolg und durch die Kreuzesnachfolge richtig zum Ausdruck. Wir werden immer darin den Tod gegeben, um Jesu willen, sagt Paulus. Es geht noch viel weiter. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, das sind nicht ärgerliche Ereignisse unseres Lebens, sondern die gehören mit dazu, damit wir reifen und uns mehr auf den Sieg von Jesus konzentrieren. Und davon müssen wir reden, das ist das Thema auch in unseren Tagen. Und davon müssen wir in unseren Versammlungen reden, dass wir gerade in der Zerbrechen unseres Leibes unser Heiland immer größer wird, dass wir geistlich wachsen, auch durch Misserfolg. Es ist nicht leicht, wenn die Versammlung nicht wächst oder gar abnimmt, weil so viele sterben. Und dann sagen wir, ach, bin ich der Ungeeignete? Nein, der Herr hat dich berufen. Sei du ein Zeuge seiner Wahrheit und wachse du auf Christus hin in deinem Leben. Und wir müssen diesen Stimmen absagen, die immer meinen, dass die Gottesboten das so sichtbar tragen müssen. Paulus war ein tief angefochtener Apostel, der sagt, ich rühme mich meiner Bedrängnisse. Und ich weiß, dass wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil die Kraft von Christus in meinem Leben zum Zuge kommt. Jetzt möchte ich zum Zweiten davon reden. Zuerst das geistliche Wachsen durch Misserfolg. Was ist denn der kostbare Schatz des Evangeliums? Nicht das Leiden ist das Thema unseres Lebens, obwohl wir, sobald wir in dieses Leben geboren werden, teilhaben am Leiden, das zu dieser Weltzeit gehört. Dieser Zeit Leiden ist nicht wert der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Und das ist das Wichtigste, dass das Evangelium sichtbar wird. Was ist denn dieses Evangelium? Da sagt Paulus, wir predigen nicht uns selbst, wir sind nicht das Thema. Wir müssen den Leuten auch nicht zeigen, wie toll wir sind und was wir für vorbildliche Leute sind. So, wir können den Leuten nur die eine Geschichte erzählen. Ich habe einen herrlichen Heiland. Sollen unsere Kinder wissen. Ach, wir sind doch keine vorbildlichen Eltern. Aber wir haben einen wunderbaren Heiland. Und er hat uns herausgeholt aus so vieler Not und Traurigkeit. Und darum sagt er, darum fälschen wir auch nicht das Wort Gottes, sondern wir beweisen uns durch Offenbarung der Wahrheit vor Gott. Wir wollen den Menschen das offen sagen, was wir sind. Und das kommt immer zum Vorschein. Ohne Jesus sind wir verlorene Leute. In unseren Tagen besteht ja eine ganz große Gefahr, dass wir nicht mehr von der Last der Sünde reden. Die Sünde ist das größte Problem, die ein Mensch in dieser Welt hat. Sitzt keiner unter uns, der nicht mit der Sünde auf allen Gebieten seines Lebens zu tun hat. Mit dem Mund, mit den Gedanken, mit den Taten, mit dem, wie wir uns verhalten. Und das ist das, was unseren Sinn verblendet, das, was uns gefangen hält. Das, was uns fortwährend zwingt, dagegen zu kämpfen, und wir kommen doch gar nicht dagegen an. Und darum ist das große, herrliche Evangelium, Blick auf Jesus. Er starb am Kreuz für deine Schuld. Und du darfst es jetzt ablegen vor Jesus. Das ist ganz groß. Jetzt will dir Jesus ganze Vergebung schenken. Für die ganze Last deines Lebens. Und ich darf ihnen die Vergebung aller ihrer Sünden zusprechen, wo sie sie bekennen, bereuen, hassen und lassen. Und sie dürfen frei werden, ganz frei, ein Kind Gottes werden, die ganze bedrängende Vergangenheit einfach weglegen. Aus lauter Gnade das herrliche Evangelium, das uns zuteil wird, das ist die Mitte der Botschaft, dass bei uns die Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus aufleuchtet. Ich bin so froh, wenn er nicht anfängt, lang über Gott zu spekulieren, wie die Menschen um uns wieder, die mit uns diskutieren wollen. Wie stellst du dir Gott vor? Ich kann ihn immer nur sehen, wie er seinen Sohn für mich verbluten lässt am Kreuz. Das ist das herrliche Evangelium, das ich verkündigen darf. Und dieses Wort darf ich hineinrufen. Der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben. Es wird Licht auf einmal in unserem Herzen. Und wir können immer mehr Jesus erkennen. Wir haben nur eine Leidenschaft. Wir wollen Menschen erzählen, wie Jesus ist. Es ist ja ganz merkwürdig, während bei uns heute viele Krisen sind in der Christenheit und auch Rückgang an vielen Stellen. Das ist, wie Jesus ja prophezeit hat, der Betrug des Reichtums, der das Wort Gottes erstickt. So spricht Jesus im Sämann-Gleichnis davon, der Betrug des Reichtums. Das in den Wohlstandsländern so. Aber wir erleben einen beispiellosen Aufbruch in den Ländern der Verfolgung. Und was haben denn diese Christen noch? Sie haben nur das eine, Jesus. Wenn man das heute hört, wie in Teheran, Muslime sollen jeden Monat 5.000 sein in Teheran unter dem Druck des Khomeini-Regimes, die auf einmal sagen, das ist nicht mehr der Islam, diese grausame Macht. Und dann lesen sie im Evangelium von Jesus. Und jetzt kommen sie und erzählen das. Mein Freund Yusuf in Algerien, der eine Bibelschule leitet für muslimische Konvertiten, die Christen geworden sind. Und der sagt, ihr ahnt das gar nicht, das sind Zehntausende, die unter dem Druck des Terrors heute Jesus aufnehmen, aber eins nur, Jesus. Und dann hebt er die Bibel hoch und sagt, Jesus und die Bibel, nichts anderes. Das brauchen wir heute. Und da geben sie uns eine Botschaft von der Herrlichkeit des Evangeliums, das leuchtet. Dieses Evangelium von Jesus Christus. Und du hast Vollmacht, dieses Evangelium weiterzusagen. Und du brauchst auch nicht schauen, was du siehst nach der heidnischen Art der Welt. Was kommt denn Erfolg raus? Du weißt, was in dem Herrn getan ist, ist nie vergeblich. So wie deine Gebete für deine Kinder nie vergeblich sind, weil der Herr sie hört und weil er die Verheißung gegeben hat, dass er sich finden lässt für alle, die suchen. Und dieses Bild von Christus, das ist so wunderbar, dass das hervorleuchtet und das macht Gott durch sein Wort. Es braucht gar keine Ergänzung mehr. Wir brauchen auch keine Rituale oder keine mystischen Erlebnisse vom Licht von Jesus. Das ist alles viel, viel schwächer. Sie wissen, wie das ist. Ich war vor ein paar Tagen einem Mann begegnet, der sagt, ich habe in meinem Leben nie was Christliches ernst genommen, war Katholik. Und in Karlsruhe, in einer Gruppe, die ich gar nicht kannte, sagt, das ist ein Wort gewesen, das hat mich getroffen. Es ist ein Mittler, Jesus. Und sagt, wirklich, nur durch Jesus. Und dann sagt man noch eine Zeltevangelisation bei Heidelberg. Und dann war er so erfüllt, an jeder Bibelstunde nahm er teil, gebrannt. Das Wort hat ihn getroffen, das Wort von der Herrlichkeit von Jesus, der alles ist und alles bringt. So wie Paulus dann sagt, er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Es hat gefallen, Gott gefallen, dass in Christus alle Fülle wohnen sollte. Da ist hell geworden, in Christus wird alles hell. Wir brauchen gar nichts weiteres mehr als dieses schlichte Wort verkünden. Und ich darf Ihnen sagen, diese Christen in Nordkorea oder in Laos, in Kambodscha, in Usbekistan oder Kuba oder in Teheran oder wo die sind, in Libyen, die brauchen nichts anderes als das Wort des Evangeliums. Das ist für uns wieder ganz wichtig, dass wir dieses Wort von Jesus allein suchen und weitertragen und den Menschen verkünden. Das Wort, das ist voller Geist und Leben, so hat Jesus gesagt. Der Heilige Geist wirkt im Wort, nirgendwo sonst, im Wort. Und durch das Wort schafft er sich Zugang zu den Herzen. Und da gestaltet das Wort unser Leben um, dass der Mensch Gottes sei, vollkommen von allem guten Werk bestimmt, das macht der Geist Gottes. Und dieser Lichtschein des Evangeliums will in unser Leben hineinbrechen. Jetzt ist ganz merkwürdig, und der Paulus hat gesagt, diesen Gegensatz muss man aushalten, das herrliche, kostbare Evangelium. Wie einst am ersten Schöpfungstag, als Gott in die Welt hineingerufen hat, es werde, so wirkt Gott durch sein Wort heute noch einmal in das Herz von Menschen, deren Sinn verblendet ist. Und das Wort allein hat den Zugang zu den Herzen. Und sie haben Vollmacht, auch auf Menschen zuzugehen mit der ganz schlichten Botschaft, Jesus liebt dich und er sucht dich und er will sich von dir finden lassen. Und da wirkt das auf einmal noch wie in den ersten Tagen und diese Botschaft wird getragen und das wollen wir ganz offen und ehrlich tragen von schwachen Menschen voller Fehler und Mängel und Unansehnlichkeit. Die Gemeinde Jesu ist nicht zum Protzen in einer Welt, wo so viel Schein ist und so viel Schau ist, aber sie ist geboren aus dem Wort der Wahrheit und sie hat das Zeugnis der Wahrheit und die Wahrheit wird offenbar werden in den Herzen der Menschen. Und das sagt der Paulus nachher noch in den Versen, die wir heute Mittag dann haben. Wie sind die zerbrechlichen Gefäße, die Pötte zerschlagen und unansehnlich. Die Kinder Zions, so heißt mal bei den Klageliedern Jeremia, sind dem Golde gleichgeachtet. Wie sind sie nun irdenen Töpfen gleich, die ein Töpfer macht. Wir erleben uns im Dienst so viel, wo auch die Armseligkeit unserer Gemeinschaften sichtbar wird. Wir können nicht damit protzen und damit angeben. Aber das Wort wollen wir in die Mitte stellen. Dieses Wort, das bleibt in alle Ewigkeit. Himmel und Erden werden vergehen, aber die Jesusworte werden nicht vergehen und werden bleiben. Und dein Wort ist wahr und trüge nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Darum ist das der wahre Schatz unseres Dienstes, dieses Evangelium. Und das gibt uns Vollmacht zu unserem Dienst und das wollen wir verkünden, auch in dieser letzten bösen Zeit. Und da wird es immer mehr wichtig sein, wie wir das weitergeben und Kraft davon haben und das weitergeben an andere. So groß, dass der Heilige Geist das tut, während wir das Wort auslegen. Wie hat Jesus in Johannes 16 gesprochen? Er deckt die Sünde auf, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird die Welt überführen von der Sünde und vom Gericht und er wird mich verherrlichen. Menschen können Jesus erkennen und ihn als ihren Heiland haben. Gibt es Größeres für unseren Dienst als diese Vollmacht im Wort, das wir austeilen? Wie kann dieses Wunder auch noch heute geschehen? Das ist mein letzter Punkt. Wie kann dieses Wunder heute noch geschehen, dass Menschen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi erkennen können, dass verblendete Sinne plötzlich begreifen, was das ist? Wir werden nicht müde, sagt der Paulus, wir werden nicht müde. Doch, wir werden oft müde, aber der Herr richtet uns immer wieder auf. Und das soll schon ein Tag sein, wo wir neu ermutigt werden zu unserem eigenen Dienst. War ja 30 Jahre in der Stuttgarter Innenstadt Pfarrer und ich habe sehr gerne Hausbesuche gemacht, kurze Hausbesuche, man merkt dann schnell, wo braucht man mehr Zeit. Aber ich habe mir zur Pflicht gemacht, nie aus dem Haus zu gehen, um noch ein Wort der Botschaft zu sagen und Menschen zu fragen, darf ich mit ihnen beten. Das ist mir nie abgelehnt worden, nie. Auch nie, wenn es Leute waren, die aus der Kirche ausgetreten waren, Katholiken waren oder irgendwo einer anderen Gruppe angehörten. Es ist ein großer Hunger bei den Menschen da. Gerade die Hausbesuche haben heute eine ganz besondere Wichtigkeit und eine ganz große Bedeutung, dass wir das weitersagen und den Menschen bringen in unserem Dienst, dass wir nicht müde dabei werden. Unsere Freunde in Asien, die sagen uns immer wieder, warnen uns Christen und sagen, ihr im Westen, ihr könnt keine Frustrationen aushalten. Das wollen wir heute Mittag dann nochmal vertiefen. Ihr könnt den Frust nicht aushalten. Reichsgottesarbeit ist immer Frustarbeit. Schon der Gottesknecht beim Jesaja, der sagt, ich dachte, ich arbeitete vergeblich. Haben Sie auch schon gedacht? Ich gebe es jetzt auf. Es kommt doch nichts raus. Jetzt habe ich schon so oft Besuche gemacht und die kommen nicht. Und in der Versammlung wird es nicht anders. Das ist der große Frust im Reiche Gottes. Es kommt nichts raus. Das gehört dazu. Wissen Sie, warum das wichtig ist? Dass wir wissen, natürlich sind wir nicht die Macher. Das ist ja heute ganz schlimm, dass wir meinen, wir machen Gemeinde. Wir bauen auch nicht Gemeinde. Der Herr Jesus baut Gemeinde. Und müssen wir warten, Herr Jesus, wann seine Stunde kommt. Wir wollen Wegbereiter für ihn sein. Und er schenkt den Sieg allein durch sein Evangelium. Und das ist so wunderbar, dass er durch dieses Evangelium ganz mächtig wirkt in unseren Tagen. Es gibt kein anderes Mittel. Unser Herr hat sich festgelegt, durch sein Wort wirkt er in diese Welt und er redet durch sein Wort, so wie er mit den Vätern geredet hat, mit Noah und mit David und mit den Propheten. Und Jesus ist das ins Fleisch gekommene Wort Gottes und dieses Wort Gottes, das wir weitertragen, das hat solch eine Kraft, dass es durchdringt durch alle Widerstände und heute auch Frucht schafft. Mir war das immer am meisten eindrücklich im Leben der Missionare. Und wir sollten wieder an den alten Lebensbildern uns Ermutigung holen. Wenn Sie heute nach Ostafrika kommen, ob das Äthiopien ist oder Kenia oder Uganda, ungeheuer, was hier gewachsen ist. Und wissen Sie, der erste Missionsbote, der das Evangelium dorthin getragen hat, war ein Bauernsohn aus Derendingen in Tübingen, Ludwig Krapf. Und er war so frustriert, 6 Jahre durch Äthiopien gereist, nirgendwo eine offene Tür. Und dann ist er nach Mombasa gegangen und dann starb seine Frau und sein Kind am Fieber. Er war so schwach, dass er nicht mal seiner Frau im Sterben beistehen konnte. Und dann schrieb er nach Hause. Der Sieg des Reiches Gottes wird über den Grabeshügeln errungen. Gewusst, so geht es. Ganz anders. Er sagt, das habe ich nicht in meinem Kopf gelernt, wie das Reich Gottes gebaut wird, sondern im Evangelium. Und dann sagt er, es wird einmal das Evangelium über Ostafrika daherfließen, wie der Pangani-Fluss. Es wird eine ganze Flut sein. Es geht aus der Finsternis zum Licht und ich möchte Ihnen heute einfach Mut machen. Die Vollmacht, die schenkt Ihnen Jesus, der Herr, durch sein Wort. Seien Sie ein Diener seines Wortes. Gehen Sie fröhlich weiter. Und er sagt, Gott hat so viel Mühe, seine Boten zuzurichten, bis seine Boten erst die Selbstverleugnung lernen und die Geduld und die Liebe und die Treue. Jedes wahre Gotteswerk muss sich erst längere Zeit mit den Pforten der Hölle messen lassen, bis der Herr den Sieg gibt über alle Finsternis. Und dann schreibt er, und doch bleibe ich bei meinem Satz, Afrika muss durch die Mission erobert werden. Das habe ich nicht im Heiligtum der Vernunft gelernt, wohl aber im Heiligtum des Herrn. Fürchte dich nicht, es geht durch Sterben zum Leben, durch den Untergang zum Auferstehen, durch die Zerstörung allen menschlichen Unternehmens zur Aufrichtung des Reiches Christi. Statt dich durch die Niederlage deiner Mannschaft mutlos machen zu lassen, greife du die Sache selbst an. Verlass dich nicht mehr auf menschliche Hilfe, sondern allein auf den lebendigen Gott. Es ist nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Glaube, Liebe, kämpfe und werde nicht müde und nicht matt. Dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Unser Herr hat auch für unsere Zeit noch ganz viel vor. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das dürfen wir in ganzer Demut und Bescheidenheit tun. Herr, brauche mich, sende mich zu diesem Dienst. Und ich danke dir, dass du die Vollmacht gibst durch dein Evangelium. Und du gebrauchst mich als deinen Boten, auch in dieser Zeit. Wir wollen nicht der Versuchung des Heidentums erliegen, eine große Schau draus zu machen. Wir könnten es auch nicht. Es würde doch wieder zusammenbrechen und in nichts sich auflösen. Aber diese Botschaft, die ihr tragen dürft, wenn ihr hier zurückkommt, in die Krankenbetten, zu den Mühseligen, den Verzagten, wie viel unter uns sind im Burnout, in der Schwermut. Du brauchst den Kopf nicht hängen lassen. Jesus lebt. Er ist der Sieger. Ihm darfst du vertrauen. Er richtet die Müden und Verzagten auf und gibt ihnen neue Kraft. Welch ein Dienst! Und das ist das Geheimnis unserer Vollmacht, dass wir allein dem Herrn vertrauen und ihm gehören mit allem, was wir sind und haben. Ich möchte noch mit Ihnen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns ausrüstest mit Vollmacht zum Dienst. Herr, verzeih uns, wo wir mehr sein wollten, als wir in deinem Licht auch wirklich sind. Wir danken dir, dass du der Sieger bist, auch in unserem Leben. Und wir Zeugen deines herrlichen Evangeliums sind. Und dass wir durch dich viel Frucht wirken dürfen. Bleibende Frucht, auch in deinem Dienst. Amen.